Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo, hallo Anne.
Hallo Anja.
Unser Gast, unser heutiger, macht was ganz Tolles. Mich fasziniert es zumindest immer wieder. Ich glaube, das geht euch auch so. Also zumindest Anne und mir ging es auf jeden Fall schon immer so. Und wir finden, dass diese Menschen, die so einen tollen Job machen, einfach viel zu wenig Beachtung geschenkt wird. Also die tauchen zwar auf in den Büchern und wir lesen dann irgendwo, wenn man genau hinguckt, kriegen wir da auch einen Namen, aber das sind nicht diejenigen, die vorne irgendwie auf dem Cover draufstehen, ja, oder extra nochmal gesondert selten, zumindest in einer Klappe irgendwie erwähnt werden. Und wir haben uns gedacht, wir müssen uns unbedingt mal mit jemandem aus dieser Branche, dieses Berufsstandes unbedingt einfach mal unterhalten, um euch mal das so ein bisschen näher zu bringen. Wir sprechen nämlich heute mit einer Übersetzerin. Hallo Nadine.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir freuen uns, dass du die Zeit hast, genau, zu uns zu kommen. Also jetzt wisst ihr, worum es geht. Es geht ums Übersetzen. Es gibt so viele tolle Bücher in aller Welt, in den vielen über 100 Sprachen, die es so gibt. Und wenn wir die Übersetzer nicht hätten, dann wären wir ziemlich aufgeschmissen. Also viele von uns können wenigstens noch Englisch und vielleicht auch ein bisschen Französisch oder Spanisch oder so. Aber dann hört es ja meistens schon auf. Und Nadine, die macht was ganz Verrücktes, weil die übersetzt aus Sprachen, die wirklich nur wenige können. Ja, sage ich jetzt einfach mal so. Also ich kenne, weiß ich nicht, ich habe im Freundeskreis, glaube ich, so ein, zwei dieser Sprachen können. Wir reden hier nämlich über Finnisch, über Schwedisch, über Dänisch, über Norwegisch. Und das bringt mich jetzt einfach mal zu der allerersten Frage. Das hat mich umgehauen, als ich das gelesen habe. Aber die erste Frage, die sich hier natürlich sofort auftut, ist: Wie bist du denn zum Übersetzen gekommen? Wie kommt man denn dazu, dass man sagt, ich werde jetzt Übersetzer?
Ja, also als Kind wollte ich eigentlich immer Schriftstellerin werden. Das ist ja schon ziemlich nah dran.
Nah dran.
Es hat dann aber doch etwas an Ideen gemangelt. Und es gibt auch reichlich gute Autoren. Und ich habe dann schon in der Schule gemerkt, dass ich sehr gerne übersetze. Das hat sich ja ergeben durch Lateinunterricht, dass man das da gemacht hat. Und dann habe ich es ja zum Beruf gemacht, dadurch, dass ich mich bei Verlagen beworben habe mit eigenen Vorschlägen. Und ich bin schon mittlerweile schon sehr lange dabei, seit 2005, also schon recht lange.
Aber das heißt, du hast es auch studiert?
Nein, studiert habe ich Skandinavistik.
Und das schließt dann, also jetzt muss ich mal so blöd fragen, also Skandinavistik, klar, also Skandinavien ist natürlich irgendwie schon klar, aber ich wusste nicht, dass wirklich dann praktisch all die Sprachen dann gleich mit eingeschlossen werden.
Ja, das ist unterschiedlich. Je nachdem, an welcher Uni man ist, werden eben unterschiedliche Sprachen angeboten. Und meine Hauptsprache war Schwedisch. Und das Praktische daran ist, wenn man gut Schwedisch kann, dann kann man Dänisch und Norwegisch zumindest verstehen. Man kann es lesen und wenn man geübt ist, kann man auch die Leute verstehen. Also wenn sich ein Däne, ein Schwede und ein Norweger treffen, dann reden normalerweise alle ihre eigene Sprache, weil das geht.
Das wusste ich nicht. Das wusste ich wirklich nicht. Das muss ich ehrlich gestehen. Also okay, aber Finnisch hast du gerade nicht erwähnt. Das heißt, Finnisch hast du dann extra noch gelernt?
Ganz genau, ja. Finnisch wiederum ist ganz anders, da funktioniert es leider nicht.
Normalerweise ist es doch nicht so, dass man nach einem Studium, also auch wenn es jetzt nicht Skandinavistik ist oder wenn es zum Beispiel Romanistik ist, es befähigt einen ja nicht automatisch dazu zu übersetzen. Das macht ja nicht jeder, der das studiert hat, dann auch als Übersetzer weiter. Welche Fähigkeiten braucht man denn noch so, um gute Übersetzungen verfassen zu können?
Ja, man muss natürlich ein Gefühl für Stil haben. Das darf nicht zu wörtlich sein. Und natürlich darf man auch nicht zu sehr abweichen. Man muss mit der, ist Übungssache, man muss mit der Zeit ein Gefühl dafür entwickeln, was angemessen ist.
Aber dann musst du doch auch so ein Stück weit, also könnte ich mir jetzt vorstellen, wahrscheinlich auch wirklich Land und Leute gut kennen, oder? Weil man muss ja so ein Gefühl dafür haben, wie sprechen die denn? Wie unterhalten die sich? Was machen die eigentlich? Ja, wie ist jetzt so ein bisschen die Umgangssprache auch? Ich könnte mir vorstellen, dass gehört doch mit Sicherheit auch so ein Stück weit dazu, oder?
Ja, das stimmt auf jeden Fall, ja.
Und du hast ja auch in Schweden studiert. Also du kennst Land und Leute, kann man dann so sagen?
Ich war sehr oft da in Schweden und in Finnland und ich meine, dass ich Land und Leute gut kenne mittlerweile, ja.
Welches Land findest du schöner?
Von der Schönheit her sind beide gleich schön. Die Leute sind sehr nett, freuen sich auch sehr, wenn man ein paar Brocken der Landessprache kann. Also es muss gar nicht perfekt sein. Dann merken häufig einen Seufzer der Erleichterung und das bringt schon Pluspunkte.
Was würdest du denn sagen, was so typisch ist für diese Mentalitäten?
Ja, zum Beispiel, woran man sich natürlich als Deutscher gewöhnen muss, ist, dass alle du zueinander sagen. Das nimmt ja in Deutschland auch zu, aber
klingt toll.
Ja, da ist es halt üblicher. Die Leute sind auf den ersten Blick nicht so sehr kontaktfreudig. Es ist halt anders als in Italien oder Spanien, weniger überschwänglich. Aber mir gefällt die Mentalität sehr gut. Die Leute sind zurückhaltend, aber halt hilfsbereit, freundlich, entgegenkommt. Und das finde ich sehr angenehm. Und es gibt natürlich sehr viel gute Literatur aus diesen Ländern.
Und warst du jetzt auch in der Zeit von Corona nochmal in Schweden oder warst du jetzt wirklich schon...
Seit Corona nicht mehr. Das letzte Mal war 2019.
Schade.
Aber jetzt geht's ja wieder. Also jetzt könnte man ja wieder reisen. Wo führt dich denn der nächste Urlaub oder der nächste Aufenthalt hin? In welches Land?
Das weiß ich noch nicht genau. Ich träume ja davon, mal auf die Färöer zu reisen. Das ist auch im weitesten Sinn Skandinavien, gehört offiziell zu Dänemark. Aber halt auch ein kleines, unabhängiges Inselvölkchen. Das finde ich sehr interessant. Da wollte ich immer mal hin.
Was vermisst du vielleicht in Deutschland, wenn du gerade nicht unterwegs bist?
Die Entspanntheit der Leute. Die sind halt sehr viel gelassener als wir Deutschen, regen sich nicht annähernd so schnell auf. Brötchen verdiene ich ja in einem anderen Beruf. Und da arbeite ich auch viel mit Skandinaviern, mit skandinavischen Kunden. Und das ist sehr angenehm.
Was ist denn dein anderer Beruf?
Ich arbeite in einem Weinhandel.
Oh, wie schön.
Ja, und ich bin im Kundendienst für Kunden aus Schweden. Wir liefern nach Schweden.
Oh, das ist aber ein sehr schönes Thema.
Ja, ganz genau. Wir liefern nach Schweden und da braucht die Firma Personal, das Schwedisch spricht. Und dadurch bin ich dazu gekommen.
Haben die denn viel Beratungsbedarf, die Schweden? Oder die Skandinavier allgemein? Ist ja eigentlich ja das dann irgendwie so allumfassend, ne? Also gibt es da viel Beratungsbedarf in Bezug auf den Wein?
Wir machen eigentlich alles. Wir machen Bestellungen, Beratungen, Beschwerden, alles, was dazu gehört.
Okay. Also du hast so lauter schöne Themen.
Das stimmt,
also Wein.
Ja.
Entspannte Kunden,
genau, ja.
und dann noch schöne Übersetzung. Wenn du jetzt übersetzt, ist es eigentlich, also ich sage jetzt mal, es klingt jetzt natürlich so flapsig, aber ist es im Grunde egal, was man dir gibt? Also kann es jetzt ein Krimi sein, kann das ein Sachbuch sein, kann das ein Liebesroman sein? Spielt es eine Rolle oder hast du dich auf bestimmte Genre konzentriert?
Das spielt eigentlich keine große Rolle. Was ich nicht gern mag, sind extreme Gewaltszenen, extreme Brutalität. Aber sonst kann ich eigentlich fast alles übersetzen, ja.
Du hast ja auch schon viele Klassiker übersetzt. Das ist jetzt zwar nicht unbedingt skandinavisch, sondern eher englisch. Also Alice im Wunderland, Arthur Conan Doyle, Mary Shelley, Lucy Maud Montgomery. Und inwiefern unterscheidet sich das denn von aktueller Literatur? Natürlich durch die Wortwahl einerseits, das ist schon klar, aber du übersetzt ja auch historische Romane, die heute geschrieben werden. Ist das dann trotzdem nochmal ein Unterschied?
Ja, es ist ein Unterschied. Zum Beispiel gibt es in älteren Romanen aus dem 19. Jahrhundert gibt es natürlich keine freizügigen Liebesszenen. Das wäre natürlich völlig undenkbar gewesen. Da musste ich mich auch etwas dran gewöhnen. Ja, aber sonst habe ich festgestellt, ist der Unterschied, der Schwierigkeitsgrad ist, der Unterschied ist nicht sehr groß, fand ich eigentlich. Also ich hatte ja immer, das hatte ich mir ganz lange gewünscht, mal was von jemandem zu übersetzen, der noch lebt. Und das habe ich bei euch zum ersten Mal gemacht, ja.
Wie sich das anhört. Ja. Okay, also waren es sehr viele Klassiker vorher.
Und würdest du sagen, das ist auch so eine Herzensangelegenheit von dir, Klassiker zu übersetzen?
Ja, also ich übersetze sehr gern Klassiker. Vor allen Dingen gibt es sehr viele Autoren, die so ein Hitwunder sind, wie zum Beispiel Mary Shelley, die ist durch den Frankenstein ja berühmt geworden. Aber sie hat noch sehr viele andere tolle Sachen geschrieben. Und mir macht es am meisten Spaß, so unentdeckte Schätze auszugraben, gerade von bekannten Autoren, die nur mit einem Werk bekannt geworden sind. Und häufig gibt es da noch sehr viel mehr zu entdecken. Vor allen Dingen bei der Kanadierin Lucy Maud Montgomery, die mit Anne of Green Gables bekannt geworden ist. Und die hat noch so viele andere schöne Kinderbücher geschrieben und von denen habe ich auch schon sehr viele ausgegraben und ins Deutsche übersetzt. Ich fühle mich da immer so ein bisschen als so eine Art Schatzsucherin so.
Heißt es denn, wenn du sagst ausgegraben, heißt das, dass du selber auch recherchierst und dann sagst, dieses Buch finde ich jetzt total toll, das möchte ich gerne übersetzen und dann machst du das einfach und keine Ahnung, gehst dann auf die Verlage zu oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, es ist fast genauso. Bei Mary Shelley ist es genauso gewesen, dass ich gedacht habe, ich guck mal, was hat sie außer Frankenstein noch gemacht? Und dann bin ich auf eine Reise, auf einen Reisebericht gestoßen und habe mich dann an einen Verlag gewandt, für den ich sowieso schon mal was übersetzt hatte und hatte dann das Glück, dass es angenommen wurde. Das ist bekanntlich sehr selten. Also wenn man versucht hat, einen Verleger mit einem eigenen Vorschlag zu finden, das ist, die Ablehnungsquote ist halt sehr, sehr hoch. Ja, eine gewisse Frustrationstoleranz braucht man da natürlich auch. Also man braucht einen langen Atem.
Aber das heißt, dann hast du nicht aufgegeben?
Nein.
Aber siehst du das dann auch so ein bisschen als Bildungsauftrag oder so, weil du quasi dafür sorgst, dass auch solche wenig beachteten Werke den deutschen Lesern zugänglich gemacht werden?
Bildungsauftrag, das klingt ein bisschen so, als wollte man die Leute erziehen, das habe ich natürlich nie vor. Aber doch, es ist einfach schön, unentdeckte Schätze ans Tageslicht zu bringen.
Wie kam denn das dazu, dass du dich so, also dass dich ja offensichtlich ja erstmal auf die Klassiker konzentriert hast? Wie kam denn das? Weil dir das so viel Spaß gemacht hat und wenn ja, warum? Oder?
Ja, das hat damit angefangen, dass ich einen Verlagskontakt hatte, der sich auf Arthur Conan Doyle spezialisiert hatte. War ein sehr kleines Unternehmen und der Verlag hat Übersetzer gesucht und dadurch bin ich mit dem Verleger in Kontakt gekommen und habe dann sehr viele Texte von Arthur Conan Doyle übersetzt. Und dann habe ich dem Verleger selber mal was vorgeschlagen, auch Klassiker. Und man muss natürlich sich auskennen mit Urheberrecht. Klassiker haben ja den Vorteil, dass das abgelaufen ist. Deshalb kommen für ein sehr kleines Unternehmen kommen halt Autoren, deren Urheberrecht noch nicht abgelaufen ist, gar nicht in Frage, weil es viel zu teuer ist. Wenn dein Text rechtefrei ist, ist es natürlich kein Problem. Also es war sowohl die Neigung als auch praktische Gründe.
Gibt es eigentlich auch skandinavische Klassiker, die da in Frage kommen würden? Weil ich glaube, du hast bis jetzt hauptsächlich englischsprachige Klassiker gemacht.
Es gibt skandinavische Klassiker. Mein Lieblingsautor persönlich ist ein Schriftsteller namens Almqvist. Der hatte vor einigen Jahren, ist ein Roman von ihm neu erschienen, Die Woche mit Sarah. Das ist allerdings auch schon wieder ewig her. Und der hat sehr viele interessante Sachen geschrieben, die meiner Meinung nach auch auf Deutsch erscheinen sollten.
Aber da ist vielleicht noch nicht so das Interesse, ist vielleicht das falsche Wort, aber so die Offenheit auf dem Markt noch nicht so da für skandinavische Klassiker. Weil bei Skandinavien denkt man irgendwie immer an Krimis und Thriller.
Das stimmt, ja. Also es wäre dafür einen Verleger zu finden, wäre sehr schwierig und es würde höchstwahrscheinlich abgelehnt werden.
Das ist eigentlich sehr schade, gell?
Ja, das ist sehr schade, ja.
Ja, weil sie sind ja dann doch anders, ne? Also sie sind doch anders geschrieben. Ich glaube, das ist halt, weiß nicht, ja, sag du einfach mal, weil du hast ja nur wirklich also den direkten Vergleich einfach durch deinen Job natürlich auch. Was unterscheidet denn so die Klassiker von den Büchern heute? Gibt es was, wo du sagen würdest, ja klar, das ist ja drei Punkte, keine Ahnung, wo du sagen würdest, es ist ein klarer Unterschied, dass man anders heute schreibt? Inwiefern?
Ja, bei Klassikern würde ich sagen, dass sie häufig haben, gerade bei der Frankenstein-Autorin, dass sie häufig sehr einen moralischen Ton haben. Man merkt schon, dass sie den Leser belehren wollen. Das habe ich auch, das muss man ab und zu etwas kürzen. Aber sonst finde ich die Unterschiede gar nicht so groß. Ich wollte nur sagen, dass man gelegentlich es gibt Themen, bei denen man etwas vorsichtig sein muss, wenn Ausdrücke nicht mehr üblich sind, die aus heutiger Sicht diskriminierend wirken könnten. Und da muss man einerseits, man muss authentisch bleiben, aber man muss halt auch auf die heutige Leserschaft Rücksicht nehmen.
Ich hatte auch letztes Jahr mit einer Gruppe Little Women gelesen, ist ja auch so ein Kinderbuchklassiker. Und da ist es so vielen sauer aufgestoßen, dass dieser Erziehungsauftrag auch sehr im Vordergrund steht und dann auch so dieses, ja, Mädchen müssen bescheiden sein und müssen ruhig sein und müssen ihre Natur zügeln. Und das ist natürlich sehr schlecht angekommen heutzutage.
Allerdings, es bestehen ja schon Ansätze von einem geändert. Die Mädchen in Little Women sind ja alle, die arbeiten ja alle, sind berufstätig. Und eine von denen, die Jo, die heiratet ja sehr spät. Also es sind zumindest Ansätze von einem geänderten Frauenbild. Es ist natürlich noch nicht viel, aber man merkt es doch schon. Ich denke auch, dass es deswegen heute noch lesbar ist.
Ja, denke, deswegen hat es wahrscheinlich auch diesen Status, dass man immer noch da wieder hin zurückkehrt. Und es hat ja auch irgendwie was Herzerwärmendes, diese vier Schwestern, wie sie dann so zusammenhalten. Was ist eigentlich dein Lieblingsklassiker?
Mein Lieblingsklassiker? Von Büchern für Erwachsene ist es auf jeden Fall ein Roman von Mary Shelley, an dem ich gerade arbeite. Es ist ein historischer Roman, der in Italien spielt. Nennt sich Valperga. Ich weiß noch nicht, ob und wo er und wann er erscheinen wird, aber ich möchte ihn auf jeden Fall rausbringen. Und bei Kinderbuchklassikern mag ich die am liebsten. Das ist die Montgomery. Okay.
Und was ist deine Lieblingssprache?
Meine Lieblingssprache ist Schwedisch, auf jeden Fall. Ich mag Englisch auch sehr, aber Schwedisch ist meine Lieblingssprache.
Und dann hast du bestimmt auch schon mal einen Krimi übersetzt, oder? Weil das ist ja das, was wir alle irgendwie mit schwedischen Büchern in Verbindung bringen. Krimi, Thriller und so. Anna hat es ja vorhin schon mal gesagt. Ist das so? Ich weiß, es ist ein Klischee, aber...
Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich bei euch meinen ersten Kontakt mit...
Okay. Aber was meinst du, warum...
Meinen ersten Kontakt mit euch, das war auch ein Romanvorschlag aus Schweden, wenn ich mich richtig erinnere. Wurde leider abgelehnt, aber dadurch sind wir in Kontakt gekommen.
Aber was meinst du, warum wir jetzt als Mitteleuropäer immer Skandinavien mit Krimis so stark assoziieren?
Das liegt wahrscheinlich daran, dass es, also einmal ist das Angebot natürlich sehr groß, gerade für so kleine Länder, wenn man bedenkt, wie wenig Einwohner die eigentlich haben. Und ich glaube, in Schweden hat es angefangen mit diesen Sjöwall-Wahlö-Krimis. Das ist lange her, das ist aus den 60ern, wenn ich richtig informiert bin. Und die haben halt diese Welle losgetreten. Und dann konnten andere eben leicht in die Fußstapfen treten. So wie es bei den skandinavischen Kinderbüchern eben mit Astrid Lindgren gewesen ist, die da die Tür geöffnet hat.
Du hattest vorhin auch schon mal gesagt, dass du ja noch einen anderen Job hast und dass du auch viel Kundenkontakt hast. Ich hatte früher mal in der Uni auch eine Dozentin, die Übersetzerin war, und sie hat immer gesagt, das Schwierigste am Übersetzen ist, dass man so alleine arbeitet die ganze Zeit und dass man so kaum Kontakt zur Außenwelt hat. Denkst du dann, dass vielleicht dein anderer Job quasi dann dein Ausgleich ist?
Ja, das kann gut sein. Also wenn ich mir vorstelle, ich hätte keinen anderen Job und würde nur Romane übersetzen, das wäre auf Dauer schon ziemlich einsam. Das stimmt.
Und was macht dir am Übersetzen am meisten Spaß?
Es macht einfach Spaß, einen Text, der nach Möglichkeit einen guten Text, in gutes Deutsch zu bringen und quasi gewisserweise ein neues Werk zu erschaffen damit auch. Eigentlich gehört es ja dem Autor, aber wenn man einen Text ins Deutsche überträgt, dann gehört er ja auch zum Teil mir, dass man daran beteiligt gewesen ist. Das ist ein schönes Gefühl, ja.
Das ist eine große Verantwortung, ne, die man da hat, an dem Text zu bleiben, den Autor zu verstehen, zu wissen, was er damit eigentlich sagen wollte, also mit seinen vielen Sätzen, mit der Geschichte, mit dem, was dahinter steckt. Ist das manchmal auch für dich so ein, empfindest du das manchmal auch so ein bisschen als Belastung, dass es ja so ein großer Auftrag ist, so eine große Verantwortung?
Als Belastung, Verantwortung ja, aber Belastung eigentlich nicht. Ich denke, das ist natürlich auch Übungssache, und wenn man das länger gemacht hat, dann ist es nicht mehr so schwierig und dann trifft man auch schon recht schnell den richtigen Ton.
Ist es denn auch, weiß ich nicht, ob du sowas machst, aber nachdem du jetzt viele Klassiker schon übersetzt hast und ja dann auch sagst, ja, das ist ja eigentlich ganz toll, irgendwie mit, also Autoren zu übersetzen, die noch leben, hast du denn auch schon mal Kontakt zu den Autoren gehabt, die du übersetzt?
Bisher erst einmal. Das war zu der Kerrigan Byrne. Mit der bin ich auf Facebook befreundet und wir hatten schon Kontakt zueinander.
Okay, ich kann mir das vorstellen, dass es vielleicht auch ganz nett ist, also sich mit dem Autor auszutauschen, um so ein bisschen mehr vielleicht auch zur Intention zu erfahren oder Hintergrundgeschichte. Ich glaube, das ist so für, weiß ich nicht, also kann mich jetzt ja auch täuschen, aber ist es für das persönliche Setting irgendwie dann, wenn man so eine Übersetzung angeht, vielleicht auch ganz spannend einfach?
Ja, also Kontakt mit der Autorin fand ich sehr interessant. Gerade weil man bei dem Klassiker stehe ich auch schon öfter mal vor dem Problem, was meint sie jetzt? Was will er damit sagen? Und fragen kann man denjenigen ja nicht mehr. Aber, und ja, die Autorin freut sich natürlich auch, dass ihre Texte auf Deutsch erscheinen. Und das war auch ein schönes Gefühl.
Ja, vor allen Dingen, wenn das für dich quasi das erste Mal war und du schon so viele Texte übersetzt hast, ohne dass du jetzt irgendwie eine Rückmeldung vom Autor bekommen konntest. Kriegst du manchmal auch Rückmeldungen von LeserInnen, dass die jetzt sagen, das war so gut übersetzt, oder der Ton des Originals war so gut erhalten, oder ist das echt eher die Seltenheit und Leser sagen dann eher, dass sie den Autor halt gut finden?
Das ist schon vorgekommen bei einem Verlag, dass Leser sich an den Verlag gewandt haben und mein Verleger hat es dann weitergeleitet, dass positive Rückmeldungen von Lesern gekommen sind. Ist aber eher selten. Die meisten Leser oder Leserinnen haben eher den Autor im Blick und denken, glaube ich, eher weniger an den Übersetzer.
Ja, umso mehr muss man darauf hinweisen, ne? Auf den Job des Übersetzers. Das ist ja leider oft so, ne? Dass mehr gemeckert wird, als dass irgendwie gelobt wird. Das ist ja tatsächlich so. Da freut sich, glaube ich, jeder, der irgendwie kreativ unterwegs ist, sowieso. Weil man es halt einfach, wenn man halt einfach nicht so viel, so Feedback dann wahrscheinlich kriegt, ne? Also Übersetzer, deswegen, also ja, ich finde es schön, wenn man wirklich den Übersetzer auch nennt und da auch nochmal abhebt, wer das denn eigentlich gemacht hat, weil halt eben ja so viel, also nicht nur so viel Arbeit drinsteckt, sondern halt auch so viel Kreativität. Und ohne Übersetzer wäre es halt schwierig. Also gerade für die Sprachen, die du ja machst, das ist ja das, was halt, glaube ich, einfach, ja, das kann ja nicht jeder von uns, ja, ist ja mal schwierig, kann man halt mal eben nicht im Original lesen, ja, so. Genau. Aber ja, also wenn du hast ja gesagt, also du gräbst ja auch Bücher aus und du hast ja da auch große Freude dran, solche Sachen zu finden und dann zu übersetzen und auch einen Verlag anzubieten. Aber das sind ja dann Sachen, also die dir ja sowieso per se schon Freude machen, die aber irgendwie ja mit Arbeit verbunden sind. Und ich würde jetzt einfach mal unsere Lieblingsfrage zum Schluss anschließen. Liest du denn selbst auch einfach nur zum Vergnügen das ein oder andere Mal ein Buch in Deutsch oder in Englisch, wie auch immer, was du jetzt auf jeden Fall mal unseren Hörern des Podcasts empfehlen würdest?
Da muss ich ehrlich sagen, dass ich mittlerweile nur noch sehr wenig Zeit dafür habe. Ich war eigentlich, bevor ich damit angefangen habe, war ich eine echte Leseratte. Mhm. Aber mittlerweile komme ich nur noch sehr wenig dazu, einfach aus Spaß zu lesen. Mhm. Es ist leider sehr wenig geworden, aber der Tag hat ja nur 24 Stunden.
Das stimmt. Von den Büchern, die du aber, wenn du mal an die denkst, die du jetzt zuletzt übersetzt hast, welches von denen würdest du den Hörern von unserem Podcast empfehlen? Also wo würdest du sagen, A, hat mir das super Spaß gemacht, B, ist es ein tolles Thema und überhaupt, das Buch müsst ihr lesen?
Am besten gefallen hat mir das, womit ich angefangen habe. Das war die Krimireihe von Amy Myers. Mhm. Da hatten wir, glaube ich, 3 Bände. Das fand ich sehr spannend. Einfach wegen dieser englischen Atmosphäre. Spannende Fälle, nicht so viel Gewalt. Und dann natürlich noch ein Geheimnis, das noch geklärt werden muss, was aus dem verschwundenen Bruder der Hauptfigur geworden ist. Das fand ich sehr spannend.
Mhm. Und du meintest ja, du warst früher eine richtige Leseratte. Hast du aus der Zeit vielleicht noch eine Empfehlung für uns, an die du vielleicht sogar auch manchmal zurückdenken musst?
Ich mag nach wie vor ich lese nach wie vor Kinderbücher sehr gerne. Einfach zum Entspannen. Und ich war selbst auch eine Krimileserin sehr lange.
Und gibt's da ein bestimmtes, was du vielleicht an das du gerade denkst oder das dich damals besonders beeindruckt hat?
Das ist so lange her. Agatha Christie natürlich ist das, was mir jetzt als erstes einfällt. Das ist nach wie vor, wenn ich an Krimi-Autoren denke, also ja, da kommt eigentlich kaum jemand anders ran. Das ist immer noch die beste, denke ich.
Das sind auch tolle Geschichten.
Okay. Ja. Kann man immer wieder irgendwie zur Hand nehmen. Das sind ja wirklich so Sachen, die einfach immer wieder gehen. Ne? Also wir alle kennen ja Bücher, glaube ich, die man mehr als einmal im Leben lesen kann. Und selbst die, finde ich, die sind ja echt so cool, auch wenn man weiß, wie es ausgeht. Kann man die ja trotzdem immer wieder in die Hand nehmen, ja. Genau. Du, vielen Dank, dass du uns mal so einen Einblick in deinen Job, auch in deine Leidenschaft gegeben hast, weil das ist ja offensichtlich was dich ja auch in deiner Freizeit ja eben umtreibt. Das ist so ein bisschen so ein Appell. Also guckt einfach mal, wenn ihr mal ein Buch in der Hand habt, wer hat es denn übersetzt? Gerade so von unseren Lieblingsautoren, die wir so haben, ist es doch ganz schön, mal zu gucken, wer hat es denn gemacht? Weil es ist ja tatsächlich gefühlt so, als wenn das Buch nochmal geschrieben wird. Und ich finde, da darf man dem Übersetzer, den Übersetzerinnen halt einfach auch eine so besondere Achtung entgegenbringen, finde ich. Und Anne und ich, wir werden ja nicht müde, immer wieder zu sagen, lobt mehr da draußen, weil loben ist total schön. Also nicht einfach sagen, hey, das war jetzt irgendwie komisch, sondern hey, ja, war toll. Und das halt einfach auch mal teilen. Das ist ein Appell an euch da draußen. Das schafft nämlich nicht nur für die anderen gute Laune, sondern für euch selber auch. Das ist super. Und wir verbleiben an dieser Stelle, sagen ganz lieben Dank an Nadine Erler, die uns hier heute zu Gast war, die uns so ein bisschen ins, ja, die so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat und so das ein oder andere mal mitgegeben hat, was den Übersetzerjob ausmacht. Und wenn ihr neugierig seid, wer jetzt als nächstes kommt, dann abonniert uns doch einfach. Dann verpasst ihr keine einzige Folge und seid mittendrin und voll dabei und seid gespannt, wen wir so alles noch interviewen. Wird spannend auf jeden Fall in diesem Jahr noch. Genau. Wir sagen an der Stelle tschüss, macht's gut und
tschüss.
Bleibt uns treu. Tschüss.
Tschüss. Danke euch.
Für unsere Buchplausch-Hörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher, entdeckt Bestsellerlisten, die Hörbücher von DP natürlich auch, oder lasst euch ganz persönliche Empfehlungen geben. Ihr wollt das einfach mal ausprobieren? Buchplausch und BookBeat schenken euch einen ganzen Monat BookBeat for free. Meldet euch einfach mit dem Rabattcode Buchplausch bei BookBeat an oder geht auf die Seite www.bookbeat.de/buchplausch und schon seid ihr dabei. Den Link, den haben wir auch noch einmal in die Beschreibung der Podcast-Folge eingefügt. Also nutzt dieses wunderbare Angebot, einen Monat lang so irre viele Hörbücher zu hören, wie ihr wollt, denn genauso funktioniert BookBeat. Das ist nämlich toll. Ihr könnt so viele Hörbücher hören, wie ihr wollt. Das ist doch jetzt genau das Richtige, oder? Also ausprobieren. Wir freuen uns mit euch. Bis dann.